Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Populismus, Konsumkritik, Diskurs, vieles Digitale. Das alles auf dem Album einer Band aus Hamburg. Welche? Tokotronik, Goldene Zitronen? Nein. Deichkind. Und das ist eigentlich konsequent, denn die absurden Beobachtungen der egozentrischen, manchmal feigen, manchmal stumpfen, aber auch lustigen Hedonisten, die in den Liedern von Deichkind kristallisieren, die konnte man immer auch als kritische Bestandsaufnahmen der Gegenwart verstehen. Konnte man auch lassen und einfach bangen. Auf dem neuen Album Wer sagt denn das, das am Freitag erscheint, ist die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft nochmal ausdrücklicher zu hören. Allein schon im Titeltrack, in den hören wir mal kurz rein. Wer sagt denn das von Deichkind?
Wer sagt denn das?
Man ohne Einladung nicht eingeladen ist.
Wer sagt denn das?
Mark Forster nicht eigentlich Nina Hagen ist.
Wer sagt denn das?
Impulsive Menschen keine Grenzen kennen und dass eine Mauer bauen wirklich was bringt, Mr. President.
Wer sagt denn das?
Keiner die AGBs jemals gelesen hat.
Wer sagt denn das?
Ich, wenn ich das hier trink, morgens einen Schädel hab.
Wer sagt denn das?
Wer Gewinner nicht eigentlich verliert und sich das Internet nicht eines Tages doch noch etabliert.
Wer sagt denn das?
So kommst du hier nicht rein.
Wer sagt denn das?
Wir sind wieder vereint.
Wer sagt denn das?
Das liegt am CO2. Life's a bitch and then you die.
Das neue Album, Wer sagt denn das, von Deichkind erscheint am Freitag und auf dem ist die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ausdrücklich zu hören. Mit klaren Parolen, aber auch vielen Anspielungen und Verdrehungen, alles auf verzerrten Synthesizern und Bassbeats. Das ist wie immer ein bisschen Trap, kommt noch dazu. Vor der Sendung habe ich mit dem Deichkind-Gründungsmann Philipp Grütering gesprochen. Danke, dass Sie Zeit haben und hier sind.
Hallo.
Ich würde gerne über einige Themen drüber bürsten. Die Zeit läuft, Deutschland, Konsum, die Zukunft samt Digitalem. Ist das eigentlich traurig, wenn man als Künstler irgendwann sich nicht mehr kreischend, lachend, schwitzend dem Exzess hingibt, sondern dieses innere, reifende Gewissen sagt, ey, Werte, Demagogen, Gentrifizierung. Und wenn es dieses Gewissen auch schafft, diese Themen in den Texten auf dem Album unterzubringen?
Also das sind ja schon mehrere Fragen in einem. Also das ist wahrscheinlich stundenfüllend, da jetzt drauf zu antworten. Ich wollte nur mal sagen, erst nochmal, dass ich das eine tolle Zusammenfassung fand, auch erstmal von uns. Und so habe ich das jetzt selber auch noch gar nicht, also natürlich auch so teilweise auch gesehen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Du hast gesagt, dass wir manchmal so feige und stumpfe Momente haben oder feige Momente.
Nee, nicht ihr. Also nicht die Band, sondern die Menschen oder diese alter Egos, die in den Texten auftauchen.
Ich habe es nämlich auch so wahrgenommen, dass wir auch so oft uns eigentlich auch mit Scham beschäftigen und auch eben auf der Bühne mit Müllsäcken angefangen haben und uns eigentlich da so ein bisschen rausgearbeitet haben. Und da fand ich diesen Begriff feige eigentlich ganz interessant, weil wir auch wirklich eher so, wir wirken sehr hedonistisch und powermäßig auf der Bühne mit lauten Beats und Exzess und so weiter. Aber dahinter steckt auch immer irgendwie so ein Zweifler auch auf eine Art, der sagt, okay, wir können jetzt hier Party machen und so weiter, aber es ist auch, die Welt sieht auch so ein bisschen anders aus als jetzt bei uns.
Also Party machen quasi, um zu ahnen, dass es viel mehr gibt, mit dem man sich auseinandersetzen kann, aber eben halt das einfach lieber wegzubängen im Exzess.
Genau.
Statt wirklich sich damit auseinanderzusetzen und sich dem zu stellen, ja, was eigentlich dahinter steckt.
Unsere Welt ist auch sowas wie eine Fantasiewelt eigentlich, die wir aufgebaut haben. Da müsste ich mal so ein bisschen länger ausholen, dass wir so 2005, 2006 aus diesem deutschen Hip-Hop-Kontext rausgefallen sind. Das waren, die Leute sind nicht mehr zu Konzerten gegangen. Und wir waren relativ unerfolgreich dann. Und da haben wir uns eigentlich so ein bisschen auch so auf der Bühne dem Exzess hingegeben. Wir haben unsere Beats schneller gemacht, haben angefangen zu saufen und zu kiffen und alles Mögliche zu machen und das auf die Bühne zu bringen, weil wir eigentlich den Laden dicht machen wollten und aufhören wollten. Und da hat sich aber herausgestellt, dass wir dann doch einen kleinen Hit auf der Platte hatten und dass die Leute das irgendwie dann doch auch interessant fanden, was wir auf der Bühne gemacht haben.
Das war Krawall und Remi Demi.
Genau,
ne?
Krawall und Remi Demi. Das hat die Plattenfirma auch noch gar nicht so richtig verstanden und das war wirklich ein großer Exzess.
Aber das war ja dann wirklich wie so eine Supernova, ja, die ja eigentlich die Auflösung des Sterns ist, aber so der hellste Moment und der dann doch weiterleuchtet.
Genau,
ja?
Das war dann im Specs-Magazin auch, das war dann eine relevante Nummer. Es hat sich dann irgendwann so rauskristallisiert, dass wir eigentlich nicht nur diesen Exzess feiern können, weil es dann irgendwann auch sich ausbrennt und einfach für uns auch nicht wirklich, tut uns auch nicht wirklich gut. Und,
aber wie gesagt, ich fand, das war ja nicht immer nur das. Ne? Also es war schon immer, auch bei Leider geil oder so, da tauchte immer schon diese Ahnung war drin verpackt, dass das eigentlich nicht das sein kann. Also dass da eben es einen Abgrund gibt, an dem der Exzess entlangtanzt.
Genau, ja, so. Es war dann immer doch der Zweifler damit drin und so eine Nummer wie Leider geil zum Beispiel, die dann auch später erst entstanden ist, die ist auch aus dem Grunde entstanden. Wir können uns so ein bisschen als eine Mischung aus den Atzen und den goldenen Zitronen sehen, dass wir einerseits den totalen Ballermann-Sound fahren und wir könnten auch auf Mallorca auftreten und so weiter, aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir haben eigentlich eher so im Kopf so Musik oder den Punk oder die Sozialkritik in den goldenen Zitronen sehen. Und diese Kombination ist natürlich manchmal ein bisschen schräg und verstehen Leute auch nicht so richtig. Aber wir haben festgestellt, dass wir damit sehr viel größer werden können als die goldenen Zitronen zum Beispiel. Und da diesen Grad, den fahren wir.
Ich finde, es gibt noch eine ganz andere atemberaubende, aber eigentlich auch sehr sinnvolle Synthese auf diesem Album, nämlich im dritten Track 1000 Jahre Bier. Der hätte auf dem aktuellen Rammstein-Album ohne weiteres erscheinen können. Till Lindemann singt auch mit, der Sänger der Rammstein Sänger. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Für Fans, die an ganz unterschiedlichen Polen des Fantums oder des Fanvolks, das es in Deutschland gibt, existieren und die aber trotzdem das, worüber sie sich Sorgen oder Gedanken machen könnten, brachial wegraven. Und das ist bei Rammstein, ne, mit diesem Bombast, den gibt es ja bei Deichkind auch. Es sind nur ganz unterschiedliche Leute, die da eigentlich bedient werden, aber im Grunde passiert genau das Gleiche, oder?
Genau, wir haben auch über diese Nummer auch intern wirklich auch lange diskutiert. Also es wurde auch so kritisch gesehen, die Nummer. Ich habe zu Porky, meinem Bandkollegen, gesagt, lass uns mal bitte jetzt dieses Album wirklich keine Saufnummern mehr machen. Wir wollen auch andere Themen bedienen und so weiter. Und er kam dann 8 Wochen später oder so, kam er dann auf mich zu und meinte so, ey, ich habe einen super Titel, den wir machen müssen, 1000 Jahre Bier. Und da habe ich gelacht und ich fand den Titel einfach so witzig. Der hatte so eine Spannung einfach auf eine Art. Ja, die ist auch brachial und die haben wir uns vorgestellt, okay, die funktioniert live in einer Großraumhalle, funktioniert das einfach wahnsinnig gut und das wird gut funktionieren. Die machen wir jetzt die Nummer. Während DJ Phono gesagt hat, der auch eher der kritische Moment bei uns in der Band ist, der gesagt hat, die Nummer, die hat keine Ecken und Kanten, die ist einfach nur brachial und dumm einfach nur. Zum Beispiel ein Böse Onkels-Hörer kann die auch einfach durchgehen lassen. Für den ist so eine Nummer einfach, ja.
Und zwar mit allem, was das anspielt, ne? Das tausendjährige Reich steckt da ja ganz klar drin, ja. Und ich finde auch.
Oder den Muff unter den Talaren kann man auch sehen.
Ja, oder es sind ganz viele, ja, oder auch so, also ich finde, es ist so dieses Arbeitsethos oder überhaupt so eine Art dieses Ethos, das darin beschworen wird, ne, also das Bier ist ja nur so eine Variable. Ich finde, so kann man es nämlich auch sehen. Man kann den auch ganz ernst nehmen und kriegt dann Beklemmungen, gerade wenn man sich vorstellt, das wird in irgendeinem Stadion aufgeführt, in diesem Viervierteltakt, in dieser Gleichtaktung, ja, also.
Ist übrigens triolisch, ist nicht Viervierteltakt.
Es ist triolisch, okay. Es ist aber so, so brutal, dass es einem fast viervierteltaktmäßig vorkommt.
Ja, ja.
Wenn man so einen Titel hört, finde ich, und 1000 Jahre Bier, dann muss man natürlich über Deutschland reden. Demagogie, Populismus, das Erstarken der Rechten, des Rechtsextremen, ja sogar kann man in Deutschland sagen. Wer sagt denn das, ist der Titel dieses Albums. Das bezieht sich eben darauf, dass wir uns in Deutschland noch nicht mal darauf einigen können, was wahr ist oder was nicht. Woher wissen Sie das denn? Woher wissen Sie denn, was wahr ist? Woher wissen Sie denn, wer die Guten und die Bösen sind und auf welche Seite Sie sich stellen?
Ich weiß es natürlich nicht und deswegen stelle ich auch diese Frage auf alle Antworten. Wer sagt denn das? Also für mich hat der Song eher so eine Bedeutung, dass heute auch von Rechtspopulisten Fragen gestellt werden, die eigentlich für mich schon beantwortet waren gesellschaftlich, also die wir auch jetzt in den letzten 50 Jahren eigentlich auch so uns erarbeitet haben. Viele, viele Themen, was Gleichberechtigung betrifft,
Einwanderung,
was Immigration betrifft, was Umweltschutz betrifft und so weiter. Und da kommen jetzt Leute an und stellen Fragen, die auch auf mich eher provokant wirken und nicht wirklich zielführend sind. Meiner Ansicht nach. Und das macht uns große Sorge in der Band auch. Und da sprechen wir auch viel drüber. uns ist es wichtig, jetzt auch gerade, wenn wir Interviews im Radio machen oder in der Printmedien online, dass wir uns damit beschäftigen und damit auseinandersetzen und nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt einfach so und
wir bleiben bei Party.
Wir bleiben bei der Party, genau. Party muss sein oder man muss sich einfach auch wirklich auch dem Leben bejahend hinstellen. Aber
Party und Politik geht auch.
Ja, Party und Politik hört sich fürchterlich an, finde ich. Aber wir sind offen für auch die grauseligen Momente, die gesellschaftlich passieren. Also wir stellen uns dem.
Vielen Dank, Philipp Grütering.
Ja, gerne.
Von Deichkind.
Danke.
Schluss mit Remi, Demi, das hört jetzt hier sofort auf. Ey Leute, aus dem Alter ist man doch mal langsam raus. Party ist jetzt over, weil das echt keiner mehr braucht. Und dieses Rum, 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 das hält doch keiner aus. Da oben steht vermeintlich die Band, die Party rockt. Doch die haben das alles einfach von den Beastie Boys gezockt. Wie soll man sich bei so einem Krach denn ordentlich unterhalten? Die spielen doch nur noch, um das eigene Image zu verwalten. Seien wir doch mal ehrlich, was Party betrifft, scheinen hier die Interessen etwas auseinander zu gehen. Stattdessen wäre doch die Alternative.